In einer Umfrage vor ein paar Jahren, die ich mit ein paar Teenies gemacht habe, haben wir gefragt, was die Menschen an Ostern machen, warum sie Ostern feiern. Es war eine sehr interessante Umfrage, denn wir hatten sehr interessante Antworten. Die einen meinten, es hat vor allen Dingen damit zu tun, weil es ein Fruchtbarkeitsfest ist. Passt ja auch schön in den Frühling. Man hat viele Osterhasen um sich herum. Man hat genügend Ostereier. Die anderen meinten, es wäre doch eigentlich ein Familienfest. Und die Dritten, die hatten die beste Antwort: Jesus wäre geboren. Klingt lustig, ja. Wir waren begeistert, bis entsetzt darüber, was wir hörten. Und mal ganz ehrlich, wir leben jetzt gerade im Frühling, alles blüht auf. Und ist es nicht da ein bisschen morbide, ein bisschen krank, wenn wir hier von einem Jesus sprechen, die Geschichte von Jesus durchleben, wie wir es jetzt gerade eben getan haben? Ist es nicht ein bisschen, schwierig zu sehen, dass wir hier einen Menschen feiern, der getötet wird? Ist das nicht ein bisschen unwürdig, dass wir diesen Menschen auch noch König nennen? Diese Unwürdigkeit, an einem Kreuz zu sterben, ist das nicht etwas schwer zu ertragen? Weihnachten ginge ja noch. Weihnachten hat ja noch ein bisschen was Unwürdiges an sich, aber auf der anderen Seite auch etwas Romantisches. Ein Hirtenstall, die Hirten kommen, bringen, dann gibt es ein paar Geschenke an einem Lagerfeuer. Eigentlich eine nette, romantische Atmosphäre, oder? Das hat nicht so viel mit Unwürdigkeit zu tun, zuallererst vielleicht. Aber das hier, das wirkt doch abstoßend. Haben wir nicht genug zu trauern in unserer Welt um uns herum? Haben wir nicht genügend Bilder mit schrecklichen Dingen wie den Amoklauf oder das Erdbeben in Italien vor Augen? Ist das nicht erschütternd genug? Warum feiern wir dann einen Karfreitag? Der Grund unserer Feier, warum wir Gottesdienst feiern, ist der Tod des Königs, der Tod unseres Herrn. Normalerweise ist das Kreuz nicht gerade der Ort, wo ein König stirbt. Wenn ein König stirbt, dann ist er normalerweise umringt von vielen Ärzten, von Beratern, von seiner Familie. Beim Tod gibt es Staatstrauer, alle Fahnen auf Halbmast. Feierlichkeiten werden abgesagt, Lobesreden werden geschwungen, Blumen werden niedergelegt. Das ist normalerweise eines Königs würdig. Alles das hätte ein König verdient, aber doch keine Verurteilung an einem Kreuz, oder? Man hängt doch höchstens diejenigen dorthin, die meinen, sie werden ein König, die sich mit Gewalt das nehmen wollen, was andere haben, die einen Umsturzversuch planen, die meinen, dass ihnen der Titel zusteht, aber auch das ist hier nicht der Fall. Jesus hängt dort als scheinbar machtloser König, dessen Anhänger sowieso schon lange das Weite gesucht haben. Aber äußert sich Macht immer in Größe, in Stärke, in Gewalt und Sieg, wie wir Menschen das so gerne anerkennen? Diese Szene der Kreuzigung verdient unsere Aufmerksamkeit, weil Jesus, der König der Juden, hier einen Kampf ausfechtet, der eigentlich unser Kampf sein wird. Denn dieser Kampf, der ist irgendwann für jeden von uns dran. Und wir werden durch Winnenden und wir werden durch Italien schmerzhaft daran erinnert. Jesus kämpft hier gegen den Tod, den er eigentlich nicht verdient hat. Er kämpft gegen die Einsamkeit, gegen die Gottesferne, die dieser Tod mit sich bringt. Und die selbst Jesus ganz, ganz schwer ertragen kann. Und diesen Zerriss richtig herausschreit mit der Frage: Warum Gott, warum hast du mich verlassen? Er kämpft darum, dem Menschen die göttliche Wahrheit zu zeigen. Das ist es, was er vor Pilatus sagt. Dort sagt er, und wir haben das vorhin schön gehört, ich bin ein König, ja. Und ich bin in diese Welt gekommen, um dem Menschen die Wahrheit zu zeigen. Ein Zeuge der Wahrheit zu sein. Aber was ist das für eine Wahrheit? Mit Wahrheit ist hier nicht gemeint, mit etwas, was richtig ist. Was man mit wissenschaftlichen Methoden erkennen könnte, ob etwas richtig oder falsch ist. So eine Wahrheit braucht keinen Zeugen. Es geht Jesus bei der Wahrheit um die göttliche Wahrheit, die er mit seinem Leben darstellen will. Seinem Vorbild zu folgen, das ist Wahrheit, weil Jesus selber Gottes Bild auf Erden ist, Gottes Willen auf Erden darstellt. Das, was er sagt, ist göttliche Wahrheit. Seine Art zu reden, seine Art zu leben, seine Art zu handeln, das ist göttliche Wahrheit. Und die göttliche Wahrheit ist, dass der Sohn Gottes am Kreuz stirbt. Die Wahrheit ist, dass Gott mit dem Besten, was er hat, darum ringt, dass Menschen nicht ewig ohne seine Nähe auskommen. Er kämpft darum, dass die Kluft zwischen Mensch und Gott endlich geschlossen wird, dass diese Kluft von Schuld und Versagen, dass die ein Ende hat, dass die überbrückt wird. Damit wir sehen können, dass Gott gnädig wird, dass Gott sich erniedrigt als König an einem Kreuz. Das erträgt Jesus. Diesen Kampf kämpft Jesus, weil er in seiner Liebe zu den Menschen Hoffnung schaffen will, Frieden schaffen will, weil er die Strafe, die wir verdient haben, erträgt. Er macht den Weg frei für den Frieden, damit wir Hoffnung und Frieden haben können. Das Kreuz für uns ist deshalb ein Zeichen der Hoffnung, Frieden mit Gott zu haben. Ich habe eine Zeit lang als Krankenpfleger im Krankenhaus gearbeitet. Und auf meiner Station lag eine ältere Dame, eine alte Frau. Ihr Zustand verschlechterte sich über diese Zeit. Und irgendwann war der Punkt angekommen, wo wir die Angehörigen anrufen mussten, weil wir vermuteten, dass diese Frau sterben wird. Die Angehörigen kamen und wir haben sie alleine mit ihrer Mutter gelassen. Als ich dann eine Zeit später an diesem Zimmer vorbeikam, hörte ich durch die Tür, wie die Angehörigen mit ihrer Mutter Chorele sangen. Diese Frau war vorher total unruhig gewesen, total ruhelos. Man hat das richtig gespürt, wenn man mit ihr in dem Zimmer war. Jetzt sangen die Angehörigen mit ihr. Eine Zeit später kamen die Angehörigen aus dem Zimmer und teilten uns mit, dass ihre Mutter nun verstorben sei. Ich kam mit ihnen ins Gespräch und ich fragte sie, ob ich richtig gehört hätte. Und sie sagten mir, ja, das, was in den Chorälen steckt, das war das, was unsere Mutter geglaubt hat. Und während wir mit unserer Mutter gesungen haben, wurde sie immer ruhiger und gelassener. Das war etwas, was mich tief beeindruckt hat, was mich sehr berührt hat. Diese Frau wurde erinnert an ihren Frieden, an ihre Hoffnung, die Jesus für sie darstellt. Und sie konnte ruhig werden. Und so wie diese alte Frau können auch wir uns immer wieder neu daran erinnern, welche Hoffnung wir haben, welchen Frieden wir haben durch Jesus, weil wir in Gottes Nähe sind. Gott ist mit uns. Karfreitag zu feiern heißt, Gottes Ringen, um uns zu sehen und sich ihm anzuvertrauen, an ihn zu glauben. Denn sein Tod gibt uns Frieden, gibt uns Hoffnung. Diese scheinbar größte Niederlage von Jesus am Kreuz wird zum Sieg der Liebe für uns, damit wir frei aufleben können. Gott ringt um dich. Allerdings provoziert er auch. Denn eigentlich gibt Gott als König, Jesus als König, eine jämmerliche Gestalt ab. Der König der Juden ist eine Provokation. Das von Pilatus angefertigte Schild, was über Jesus hing, das in drei Sprachen dort aufgeschrieben war, darauf stand der Grund der Verurteilung. Er wurde gekreuzigt, weil er der König der Juden war. Und die Praxis der Römer bei der Verurteilung war es, die Kreuzigung an belebten Straßen durchzuführen, zur Abschreckung für andere. Jesus hing also an einem Kreuz direkt an einer Hauptstraße, die nach Jerusalem hineinführte. Und Hunderte von Pilgern, die noch eben vor dem Feiertag nach Jerusalem reinkommen wollten, mussten zwangsläufig an dieser Kreuzigung vorbei. Und Kreuzigungen waren damals jetzt nichts Ungewöhnliches. Aber dieses Schild war es trotzdem. Jesus von Nazareth, König der Juden. Dieser Titel, der muss herausfordern. Die frommen Juden hatten schon Probleme mit dem ersten Teil. Jesus von Nazareth, mit der Herkunft von Jesus. Das passt ja schon gar nicht zum König. Was soll denn aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist das, was sogar seine Anhänger gesagt haben. Kommt das Heil nicht von Jerusalem? Ist das nicht der Kernpunkt? Das passt so gar nicht zu dem Denken eines Juden. Auch die zweite Sache stieß einem übel auf. Wenn der Gekreuzigte der König der Juden ist, wofür stehen dann bitte die Hohepriester und Pharisäer, die genau diesen Jesus ans Kreuz gebracht haben? Gehören sie nicht zum richtigen Volk der Juden? Und überhaupt, da hängt ein König am Kreuz, der König der Juden, der König, der in der Erwartung des Volkes eigentlich als großer Messias gefeiert werden soll. Der Messias, der eigentlich wie Gott im Tempel doch wohnt. Und dieser König und dieser Messias soll vor den Mauern von Jerusalem sterben? Die Erwartungshaltung ist doch eigentlich eine ganz andere. Der Messias befreit doch eigentlich die Juden, und zwar von den Besatzern, die ihn jetzt direkt vor Jerusalem kreuzigen. Das passt doch nun gar nicht zusammen. Kann so etwas sein? Dieses Schild provoziert. Es fordert heraus, Stellung zu beziehen. Wer das liest, kann eigentlich nicht wortlos daran vorübergehen. Kann seinen Alltag weiterleben, als wenn nichts wäre. Denn es rüttelt an den Grundfesten des Lebens, an den Grundfesten der bisherigen Überzeugung, die die Juden damals haben. Und man kann verschiedene Reaktionen beobachten, die hier unterm Kreuz stattfinden. Eine erste Gruppe verspottet Jesus. Er wollte doch den Tempel abreißen in 3 Tagen und ihn dann wieder aufbauen. Ein Tempel, an dem man jahrzehntelang gebaut hat, so etwas konnte doch gar nicht sein. Und nun hängt er dort und kann sich doch nicht selber helfen. Er soll doch vom Kreuz herunterkommen. Schließlich hat er auch andere geheilt. So jemand kann doch nicht König sein, so jemand kann gar nicht Messias sein, oder? Wo ist denn seine Macht? Wo ist seine Stärke? Der Königstitel und der Kreuz, das passt überhaupt nicht zueinander. Das ist schierer Blödsinn. Eine Torheit. Und deshalb haben sie nur Spott übrig für Jesus. Das ist diese erste Gruppe. Sie verspotten Jesus. Eine zweite Gruppe, die will es gar nicht erst wahrhaben, dass hier der König der Juden hängt. Sie wollen die Tatsachen verändern. Deswegen gehen sie zu Pilatus und bitten ihn, er soll doch gefälligst die Überschrift ändern. Sie können es nicht ertragen, dass das so dort steht. dass der Messias gekreuzigt sein soll, die Hoffnung des Volkes. Das passt jetzt gar nicht in ihr Bild, in ihre Theologie, in ihre Weltanschauung. Denn dann wären sie selber ja schuld. Dann wären sie ja diejenigen als Juden, die ihren eigenen Messias ans Kreuz gebracht haben. Dann würden sie ja gar nicht zum echten Volk der Juden gehören. Und das sehen sie nun gar nicht. Das darf gar nicht sein. Und was nicht sein darf, das kann nicht sein. Das verbietet der Stolz. Das verbietet die eigene Anschauung. Die dritte Gruppe, das sind Schaulustige. Sie laufen vorbei. Sie sehen sich dieses grausame Schauspiel an und sind betroffen, als Jesus stirbt. Aber sie gehen davon. Sie schlagen sich an die Brust und gehen betroffen davon. Aber diese Betroffenheit bewegt in ihnen gar nichts. Sie leben ihren Alltag weiter. Sie haben ihre eigenen Probleme. Sie machen sich keine Gedanken über hohe Theologie. Das Kreuz ist ihnen egal. Morgen ist der Feiertag. Morgen kommt die Familie und das Essen ist noch nicht fertig. Das ist das, was sie beschäftigt. Sie meinen, es hat nichts mit ihnen zu tun. Hoffnung ist für sie ganz weit weg. Sie leben im Jetzt. Sie müssen das Beste aus dem machen, was jetzt passiert. Und sie müssen das Beste machen aus dem, was kommt. Und das ist das Festtagsessen am nächsten Tag. Das ist die dritte Gruppe. Die vierte Gruppe aber, das sind Menschen, die erkennen, wer dort hängt. Sie sehen, dass Jesus als Mensch stirbt, der keine Schuld hat, der seine Herrschaft jetzt antritt, dass er mit seinem Tod Hoffnung schafft, Frieden schafft, dass er ein echter König ist. Jesus von Nazareth, König der Juden, diese Aufschrift muss provozieren. Wer Jesus dort hängen sieht, der muss sich positionieren. Denn das Kreuz und die Botschaft dieses Schildes sind verbunden mit einem riesigen Anspruch. Ein Anspruch, bei dem es um nichts weniger geht als die Herrschaft, die Macht über Himmel und Erde. Der König wohnt nicht mehr im Tempel unter den Juden. Er hängt erhöht über den Menschen zwischen Himmel und Erde. Er wird gekrönt mit einer Dornenkrone, umringt von Kriminellen, von Menschen, die er liebt. Dieser König ist nicht gerade der große Herrscher, er ist Diener. Er dient als König und gibt sein Leben hin für die Menschen, die sich an ihn wenden, die an ihn glauben. Und das gilt nicht nur für die Menschen damals. Wir werden genauso vor diesem Kreuz herausgerufen, alte Sicherheiten, alte Gewohnheiten, alte Denkweisen und Urteile zu überprüfen. Wir werden aufgerufen, Stellung zu beziehen, uns provozieren zu lassen von diesem Schild, von diesem Kreuz, was dort auf Golgatha steht, uns einzureihen in die Szene von Golgatha, uns provozieren zu lassen von Jesus. Vor ein paar Wochen habe ich eine Kleingruppe geleitet. Ich leitete das Thema ein, versuchte so ein bisschen das Gespräch zu moderieren und Fragen zu stellen. Und einer aus der Gruppe versuchte immer wieder, das Gespräch an sich zu reißen. Und er provozierte mich mit sehr persönlichen und beleidigenden Beiträgen. Und jetzt saß ich in dieser Gesprächsgruppe und fragte mich, was will der Typ von mir? Warum provoziert er mich so? Und wisst ihr was? Diese Frage, die bewegt auch unterm Kreuz. Gott provoziert. Gott will, dass wir uns fragen, was will er von uns? Gott hat seinen Sohn als ein Bild seiner Liebe, seines Ringens um uns ans Kreuz gehen lassen. Er will damit zeigen, wie viel wir ihm wert sind. Wie sehr für ihn daran gelegen ist, dass wir Frieden haben, dass wir Hoffnung haben, dass wir in seine Nähe kommen. Er sehnt sich danach, dass wir seinen Frieden in Jesus erkennen, dass wir diese Liebe annehmen, dass wir Jesus dienen, wie er dient, mit allem, was er hat. Auch wenn es nicht nach Stärke und nach Macht aussieht für alle anderen. Karfreitag zu feiern ist eine Provokation. Einen König zu feiern, der an einem Kreuz hängt vor 2000 Jahren, ist eine Provokation. Es hinterfragt unseren Dienst, es hinterfragt unser Leben und unsere Denkweise. Lässt du dich von Gott provozieren?